sind wir wieder. Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr.
Mir ist gerade, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, wir haben es ja schon mal gesagt, ne? Wir haben keinen Jingle, wir haben nur das hier.
Das war unser guter Neujahrsvorsatz und jetzt schon gescheitert.
Jetzt haben wir schon, gut, aber dafür sind die doch da, oder? Dass man daran scheitert. Ich habe aber gerade gedacht, also ich würde mich mal da dran wagen. An den Neujahrsjingle. Bis zur nächsten Sendung habe ich da was machen lassen von Leuten.
Nicht von pur?
Oh, das wäre schön. Hartmut Engler fragen, ob er. Boah, das wäre so.
Das wäre ziemlich gut.
Das wäre richtig schön. Ich habe letztens, als ich im Sommer mit Freundinnen auf dem Wannsee eine Bootstour gemacht habe. Super originelle Freizeitbeschäftigung für Menschen in und um Berlin. Wobei, nee, war gar nicht der Wannsee. Scheißegal. Auf jeden Fall haben wir da pur gehört und ich habe ein Video davon gemacht und habe ihm das geschickt. Und er hat sogar geantwortet.
Dann macht er uns einen Jingle. Frag ihn
das weiß ich nicht. Lieber Hartmut, du wirst es nicht hören, aber wenn, dann schreibe ich dir vielleicht eine Nachricht, ob du uns einen Jingle einsingen kannst. Oh, wie schön das wäre. Oh,
und wie ein bisschen unangenehm.
Überhaupt
auch.
Nicht, das wäre wunderschön. Hör jetzt bitte auf. Das wäre ganz zauberhaft. Mal gucken. Okay. Vielleicht traue ich es mich auch nicht, weil es immer unangenehm ist, wenn man prominente Menschen nach Dingen fragt.
Ich wollte dir was erzählen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit meinem Kind, was folgendermaßen eingeleitet wurde, wem ich besser finde, Joko oder Klaas.
Ah, okay.
Und die Frage konnte ich nicht so richtig beantworten und dann hat sie aber gesagt.
Warum nicht?
Weil ich mir dazu noch keine Meinung gebildet hatte.
Das ist komisch in einer popkulturell geprägten Generation wie unserer.
Ich finde, die haben beide ihre Vorteile und Nachteile. Also
ich weiß nicht, wie oft ich das schon gefragt worden bin. Ich war mal in einer Sendung eingeladen, da wurde ich gefragt, wer besser riecht. Und? Das war unangenehm.
Wer riecht denn besser?
Kann ich nicht sagen, die riechen beide gut.
Matti fand auf jeden Fall den mit der Brille besser.
Mhm, also Klaas.
Den sie aus der Werbung kennen.
Standard-Gag. Also beide? So.
Und dann habe ich dann gesagt, ja, aber du weißt auch, dass die Janine, dass die da ja auch mitmacht bei der Sendung und haben noch so ein bisschen Werbung für dich gemacht.
Das ist ganz lieb und ein bisschen traurig, dass du bei deiner Tochter immer noch Werbung für mich machen sollst, obwohl ich ihr schon wirklich, also ich habe mich schon aufgeopfert für dieses Kind.
Und dann
Kind.
Haben dann auch, pass auf, gesagt, hier, das weißt du doch mit der Eiskönigin, als die Janine unter Eis getaucht ist und dann Elsa gesungen hat und so. Und dann hat sie gesagt, Mama.
Oh Gott, jetzt kommt's.
Ich sag das jetzt wirklich nicht so gerne.
Oh Matti, ey.
Aber die Janine macht für Geld schon ziemlich viel.
Wow! I love her. Ja, da hat sie vollkommen recht. Das ist richtig. Ich habe für Geld schon ziemlich viel gemacht. Traurigerweise habe ich auch schon für kein Geld ziemlich viel gemacht. Ich habe auch schon Sachen gemacht, wo ich hinterher dachte, da hätte ich mich besser für bezahlen lassen. Und nein, ich rede nicht von sexueller Interaktion. Aber es hat sie gut erkannt. Hast
Wollt
du ihr
dir
erzählt,
sagen,
dass du eine RTL-Show
geschaut.
Geschrieben hast? Und nicht nur eine?
doch, oder? Ich weiß gar nicht mehr.
Nee, also ich erinnere mich an eine Produktion.
Oh, nein,
die vielleicht
darüber
nicht,
sprechen wir nicht.
So,
nein, nein,
die
nein,
ist
nein,
vielleicht
nein,
nicht,
nein.
Aber die war auch bei einem RTL.
Das stimmt, ja, möglicherweise.
Bin schon wieder nicht bei Let's Dance dabei.
Und auch nicht bei Masked Singer. Das ist nämlich...
Oh ja, das ist die nächste schöne Geschichte. Ja, bitte, Mariella, erzähl doch mal. Die Pointe ist... Ich habe heute Geld bekommen.
Ja, Janine hat heute Wettschulden erlassen bekommen. Wie sagt man das so?
Du hast Wettschulden eingelöst.
Ich habe Wettschulden eingelöst.
Von dir und deinem Mann, ne? Das muss man dazu sagen. Also Mariellas Mann, den Ingo, den kenne ich eigentlich schon länger als Mariella. Und wir haben uns mal kennengelernt damals, als ich noch Musikinternet gemacht habe. Seitdem kennen wir uns schon. Und eigentlich könnte man meinen, wir greifen auf eine jahrelange Basis des Vertrauens und der Freundschaft zurück. Aber nein, falsch gedacht, Frau Michaelsen.
Das haben wir von dir auch gedacht. Auf jeden Fall waren Ingo und ich überzeugt davon, dass Janine bei Masked Singer mitmacht.
Mhm. Zu eurer Verteidigung muss man dazu sagen, ihr wart nicht die Einzigen. Es waren sehr, sehr viele Leute überzeugt davon, dass ich Christina Stürmer bin. Und ich mache das auch niemandem zum Vorwurf, ganz im Gegenteil. Vielen herzlichen Dank dafür. Christina Stürmer ist eine wahnsinnig zauberhafte Frau und eine tolle Sängerin. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt. Nichtsdestotrotz war ich nicht dabei. Und auf verschiedene Rückfragen habe ich natürlich das geantwortet, was ich auch ehrlicherweise geantwortet hätte, wenn ich dabei gewesen wäre. Nein, bin ich nicht.
Sie hat den Moralischen noch ausgepackt. Sie hat doch gesagt, Mariella, und wenn ich dabei wäre, ja, und man wüsste das, weißt du, wie viel Geld wir bezahlen müssten? Und dann haben wir gedacht, oh, sie darf nicht drüber sprechen. Aber Sie ist es ganz bestimmt.
Die Vertragsstrafen. Ja, also das ist auch nur eine pure Spekulation von mir, aber es würde mich sehr wundern, wenn die nicht horrend wären. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass während diese Show lief, ich 2 Wochen lang richtig doll krank war. Und ich klang wirklich also wie das attraktivste Reibeisen, das diesseits der Hemisphäre rumläuft. Und selbst mit dieser Stimme war es keine Ausrede zu sagen, aber hör doch, wie ich klinge, ich kann da auf gar keinen Fall dabei sein. Ich habe am Tag des Finals, habe ich die angerufen und gesagt, ich wette mit euch um 100 Euro, dass ich das nicht bin. Und ich hätte meinen Arsch darauf verwettet, dass spätestens das der Moment ist, an dem ihr beide denkt, 100 Euro. Aber nee, die beiden dachten, das muss man auch nochmal, ne, um zu verstehen, wie Familie Trippke Kneumann so deep down inside funktioniert, die dachten, na, so viel Kohle, wie die bei The Masked Singer verdienen, sind die 100 Euro für die doch überhaupt gar kein Problem. Da wetten wir mal dagegen. Und nach so einer Bedenkzeit von 5 Minuten habe ich einen Rückruf bekommen und es wurde mir ein sehr selbstbewusstes Die Wette gilt entgegengeschmettert. Und ich habe gedacht, geil, ich habe 100 Euro gewonnen. Und heute habe ich diese 100 Euro bekommen, denn ich habe just nach der Demaskierung der Heldin, ich glaube in dem Moment, ich habe erst noch so ein Video gemacht, wie ich das so gucke und mich dann gefilmt und dachte, ich schicke das, habe das aber nicht gemacht, sondern ich habe quasi angerufen, als Christel Stürmer noch auf der Bühne stand. Und ich sag mal so, ich bin eine gute Siegerin, ich war sehr humble, sehr zurückhaltend und sehr sympathisch, wie man mich kennt, wenn ich gewinne. Und jetzt bin ich um 100 Euro reicher.
Was das wirklich Schlimme dabei war, ich habe wirklich nichts gegen Masked Singer. Die erste Staffel habe ich auch geguckt und von der Idee her alles super, aber ich stehe einfach nicht auf so Gesangsserien, Sendungen im Fernsehen. Und ich habe mir das jede Scheißwoche reingezogen. Ich habe es einfach jede Woche geguckt.
Und ich habe dir jede Woche gesagt, ich bin's nicht.
Sie ist Heldin, oder? Und heute wird sie demaskiert. Weil die Heldin ist nicht so gut weggekommen auf Twitter. Alle fanden sie langweilig.
Wirklich?
Viele.
Schweine. Ja, ich lese ja keinen Twitter, während Fernsehsendungen laufen. Und auch sonst nicht. Aber zu Unrecht, wie ich finde. Zu Unrecht. Ich habe keine dieser Folgen so wirklich geguckt. Ich habe manchmal geguckt. Ich wollte unbedingt sehen, wie Joko sich in die Nesseln setzt. Weil der war ja auch wirklich, also der war ja, und auch Ruth Moschner, meine zauberhafte Kollegin, die ich wahnsinnig dafür schätze, allein schon dafür, dass sie in dieser Sendung konstant irgendwie nicht müde wird zu erwähnen, dass es absolut logisch wäre, wenn ich das wäre und das meistens zum Glück macht bei so Leuten, wo ich denke, ja, wenn ich so da singen, wenn ich da so klingen würde im Fernsehen, dann wäre das doch auch eine schöne Sache. Ich habe jetzt 100 Euro. Das ist das Moral von den Geschichten. An endeten Tagen habe ich jetzt richtig viel Geld und du nicht.
Ja.
Okay. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um gemeinsam das Jahr 2022 einzuläuten. Ich bin jetzt weise und alt offiziell. Ich bin jetzt im nächsten Jahrzehnt angekommen und kann auf dich heruntergucken und dich an meiner Weisheit teilhaben lassen, denn ich bin jetzt alt und klug. Okay, danke. Nächstes Thema. Wir haben uns für heute, vorgestern haben wir telefoniert, weil wir so überlegt haben, was macht man? Und dann kamen wir relativ schnell und ohne weitere Umschweife darüber, uns über Frauenprivilegien zu unterhalten. Das ist also unter der klassischen Herangehensweise, hey, check your privileges, was ja auch immer eine gute Sache ist, zu überlegen, und zwar an meiner Stelle zumindest ganz ernsthaft, an welcher Stelle sind Frauen in dieser Gesellschaft bevorzugt?
Ich habe das gemacht, weil es so einen völlig absurden Instagram-Story-Post gab, wo stand Liste weiblicher Privilegien. Mhm. Ziemlich verrissen wurde und das zu Recht.
Wir haben im Zuge dieser Liste, haben wir dann quasi eine eigene Umfrage gestartet und ich dachte, wir gehen einfach mal diese Punkte so nach und nach durch.
Man muss dazu sagen, Janine hat die rausgeschrieben, ich mache jetzt einfach mein Instagram auf.
Ich habe die rausgeschrieben und ich möchte ganz kurz festhalten, ich habe zu diversen Dingen, Achtung, recherchiert, somit lesen und Dinge rausschreiben. Ich kann sogar Quellenangaben machen, fast wie eine echte erwachsene Journalistin, die ich nicht bin, niemals sein werde und auch noch nie war.
Ich kann auch Quellenangaben machen.
Das finde ich schön.
Ja.
So, soll ich mal anfangen? Ich gehe jetzt mal so random durch, was mir so Leute geschrieben haben, wo Frauen bevorzugt werden.
Ja.
Okay, also, beim Sportunterricht wenn es
Hilfestellung nur für Mädchen.
Hilfestellung nur für Mädchen ist ein krasser, also ist wirklich ein krasser Benefit. Also beim Sportunterricht, und zwar ganz explizit auch, wenn es um die Lernziele geht. Also was zu leisten ist für eine bestimmte Note. Und dann eben auch allgemein. Und da muss ich dann ganz kurz auf diese Hilfestellungsgeschichte eingehen, denn ich hatte einen Sportlehrer, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne, der unfassbar unangenehme Hilfestellungen geleistet hat. Und der danach auch regelmäßig gerne in der Umkleidekabine vorbeigekommen ist.
Seid ihr schon fertig?
Ja, wenn man sich mit Vanilla Kisses eingesprüht hat, mit seinen pubertären Brustdrüsen und seiner ersten Körperbehaarung. Und dann kommt der Dude da reingelaufen. Oh, huch, ich dachte, ihr wärt schon fertig. Mhm. Also ja, wir sind von unserem Sportlehrer bevorzugt behandelt worden, bevorzugt gerne angefasst worden. Könnte ich dieses Privileg zurückgeben? I would do it. Anytime.
Wir hatten auch so einen Sportlehrer. Mhm. Hilfestellung und immer reinkommen. Und ich muss dazu auch sagen, meinen ersten feministischen Aufstand, bevor ich wusste, dass ich Feministin bin, hatte ich im Sportunterricht in der 11. Klasse.
11.
11. Klasse, weil ich dann, da hatten die irgendwie die grandiose Idee, lass uns doch Jungs- und Mädchensportgruppen gründen. Ich war auf einer Gesamtschule. Mhm. Und es gab da, wir waren unterteilt in so drei Profile. Das ist, glaube ich, auf dem Gymnasium nicht so. Es gab Deutsch-Kunst-Profil, Erdkunde, Geschichte oder Englisch-Geschichte und Bio-Erdkunde, irgendwie sowas. Und das waren quasi auch so deine Klassen. Und auf jeden Fall haben wir ja Sport alle zusammen gehabt, aber Jungs und Mädchen waren aufgeteilt. Und es waren auch nicht so viele in der Oberstufe, weil es war eine Gesamtschule. Mhm. Und wir im Sportunterricht, wir mussten so Kram machen wie tanzen. Und du weißt,
da habe ich mein Abi drin gemacht.
Ich hasse tanzen, es ist mir...
Ich liebe es.
Wirklich, wirklich sehr, sehr unangenehm. Mhm. Ich tanze nicht gerne. Ich möchte nicht tanzen. Ich möchte auch nicht tanzen lernen. Ich möchte mit Tanzen nichts zu tun haben.
Und geht mal mit Mariella abends aus. Riesige Freude.
Ja.
Ja, sie steht an der Bar mit den ganzen Typen, die auch alle nicht tanzen, und guckt mit so einem großmütigen Blick auf die Fläche der sich verlustierenden, zappelnden Menschen herab und nippt dabei an ihrer Weißweinschorle.
Aber weil ich eine Vagina hatte, musste ich in der Tanzgruppe,
also für dich jetzt privat,
Gruppe sein. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt Leichtathletik gemacht und ich war relativ gut da drin sogar.
Du hättest sehr gerne Leichtathletik gemacht, weil du
meinetwegen mhm. Leichtathletik, war mir egal, irgendwas anderes, aber ich wollte nicht in der Tanztruppe sein müssen.
Mhm. Kann ich sehr gut verstehen. Kann ich sehr gut verstehen.
Und die haben nur so eine Scheiße gemacht. Und dann haben die es aber in der 12. Klasse Gott sei Dank wieder gelassen.
An der Stelle, um dieses Privileg kurz abzuarbeiten, es teilt sich auf in zwei Bereiche. Das eine ist, dass Mädchen im Sportunterricht bevorzugt werden. Und man muss sich immer fragen, ich möchte das gar nicht grundsätzlich negieren, immer fragen, warum, von wem und in welcher Form. Und ich glaube, wenn man zumindest in unserer Generation mal rumfragt, die Freundinnen, die ich habe, die man nach ihrem Sportunterricht befragt, jede hatte diesen Sportlehrer, jede hatte diesen Herrn, wie auch immer er hieß, der zu früh in die Kabine kommt und einem inappropriate an den Arsch packt, wenn man am Reck versucht, einen Aufschwung zu machen. Und das zweite ist, dass Mädchen andere Lernziele erreichen müssen beim Sport und andere und dafür die gleiche Note bekommen. Und das ist simpel erklärt. Männer- und Frauenkörper sind unterschiedlich und der schnellste Mann der Welt läuft schneller als die schnellste Frau der Welt. Das liegt simpel an der, Frauen kriegen Babys und Männer nicht. Es gibt so ganz grundlegende Unterschiede. Auch in der Leistungsfähigkeit, weswegen ja auch bei Olympiaden in Geschlechtern unterteilt wird, weil es einfach nicht fair wäre, im gleichen Wettbewerb zu starten mit den gleichen Anforderungen. Und dementsprechend ist das eine Kausalität, die man akzeptieren muss, denn ansonsten wäre es einfach den Frauen gegenüber unfair. Denn nochmal ganz grundsätzlich, der Wunsch nach Gleichberechtigung bedeutet nicht, dass wir davon ausgehen, dass man endlich akzeptieren muss, dass wir die gleichen Fähigkeiten haben, sondern einfach nur, dass wir gerne gleich behandelt werden wollen würden.
Und um da jetzt kurz aber noch reinzugreifen, bevor jetzt irgendwer sagt, transfeindlich oder sowas. Ja, so. Es gibt auch Männer, die Babys bekommen können und so weiter und
ja,
so fort.
Absolut.
Es geht jetzt nur
so, es geht um die
generelle Cis, einfach aufs Wesentlichste runtergebrochen.
Genau. Es geht um die simple biologische Grundkonfiguration eines Körpers, völlig unabhängig davon, in welcher Form man diesen Körper leben und ausleben möchte und auch diesen Geist, geht es einfach simpel darum, dass ein weiblich gebauter Körper, egal in welcher Identität er gelebt wird, andere Dinge kann und nicht kann als ein männlich gebauter Körper. Und dass es dementsprechend super komplex ist, eben sowas wie die Olympischen Spiele oder sowas. Welche Disziplinen macht man auf? wie geht man um mit der Geschlechtervielfalt und so. Ich glaube, es ist hochkomplex. Ich wäre der letzte Mensch, den man dazu als Expertin befragen sollte. Ich sage nur, dass die unterschiedlichen Bewertungssysteme für Jungs und Mädchen im Sportunterricht daher kommen, dass Jungskörper und Mädchenkörper unterschiedliche Dinge leisten können, unabhängig von der Identität, in der sie leben. Punkt. Damit hätten wir den, wer ist es da, Sportbereich, hätten wir abgedeckt. Es geht weiter.
Warte, ich suche jetzt eins von meinen, okay?
Ja, so eins raus. Was
ich
nicht
rausgeschrieben habe. Also. Meine Freundin Anna, ich bevorzuge meine Freundinnen, die sehr früh einen Doktor in der Chemie gemacht hat, weil sie
Props to Anna
irre ist, hat geschrieben, bei der Vergabe von wissenschaftlichen Stipendien wegen angeblicher Frauenquote, sagt ein Ex.
Sagt ein Ex.
Und ich glaube, das ist so ein ganz einfaches Ding, was du total easy auflösen kannst. Frauen sind da nicht privilegiert, Frauen werden nur einfach nicht weiter benachteiligt.
Nächster Part fand ich irgendwie ganz geil und irgendwie lustig. Die Anmerkung auf in so Sex-Hotlines und Sex-Chats und auch auf so Partnerbörsen und so ist es angeblich so, dass Frauen, also der Part, wo Männer oft bezahlen müssen, Frauen nicht bezahlen müssen. Ich weiß, als ich Teenie war und es noch diese ganzen Telefonhotlines gab, da konnte man als Frau immer umsonst anrufen, als Mann musste man bezahlen. Und es stimmt, das ist richtig, dass wir haben auch sehr oft da angerufen und haben viele Menschen unwissend in die Pseudopädophilie getrieben, weil wir sie haben telefonieren lassen mit heranwachsenden Mädchen. Das ist richtig. Zurückzuführen, aber ja auch nur auf eine Marktsituation. Also es gibt einfach viel mehr, oder ich unterstelle, es gibt viel mehr Männer, die diese Angebote wahrnehmen als Frauen, weswegen man Frauen eher einen Anreiz schaffen muss und die Kohle bei den Männern abgreift. Das ist natürlich ein Privileg, keine Frage. Liegt halt an.
Aber liegt am Kapitalismus.
Ja, das liegt am Kapitalismus, aber es ist ein Privileg, dass man, also können wir ja eingestehen. Also wenn wir Bock haben auf Sex-Hotlines, dann haben wir Frauen auf jeden Fall einen Vorteil, definitiv, weil wir müssen dafür seltener bezahlen. Und auch auf irgendwelchen Partner, wobei ich kenne jetzt ehrlich gesagt, ich kenne mich aber auch nicht so gut aus in dieser Online-Chat-Welt. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform man tatsächlich noch so eine Anmeldegebühr zahlt, weil Tinder und so ist doch alles umsonst, oder nicht? Hm.
Ja, also. Aber ich glaube, das greift in das gleiche System wie Frauen werden in der Diskothek bevorzugt, wurde mir auch zweimal gesagt.
Ja, mir auch, ganz oft.
Aber ich gehe nicht so oft in Diskotheken erstmal, aber ich glaube halt, wenn gemeint ist, dieses ladiesfreie Eintritt oder Frauen trinken bis 12 umsonst Sekt oder sonst irgendwas,
sie abfüllen.
Dann liegt es einfach daran, dass wenn du das für Männer anbieten würdest und das heißt haufenweise willige Burschen diese Diskothek stürmen würden,
keine
einfach
Frauen
keine
sind,
Frau
da
kommen würde.
Mhm. Und dann hast
während
du so
wenn
eine
du das für Frauen aber anbietest, mhm. Und die willigen Burschen wissen, dass die Frauen da sind, die sehr wohl kommen.
Plus man darf ja auch nicht außer Acht lassen.
Also Frauen sind da der Lockvogel. Ob das jetzt so ein Privileg ist, wenn du...
Ist die Frage. Also weil wenn du quasi Bock hast, mit deinen Mädels abends auszugehen, und das habe ich zumindest schon erlebt und du bestimmt auch, dieses unter uns abends einfach ausgehen ist ja... Also, dass man angesprochen wird hier und da, ist ja vollkommen okay. Passiert in die andere Richtung wahrscheinlich auch. Ich glaube aber, Frauen sind halt der Antrieb für Männer, in Clubs zu gehen. Und deswegen ist ja auch oft so, dass wenn du als einzige Frau mit 5 Typen im Schlepptau an der Clubtür stehst, es oftmals kommt, dass jemand sagt, nee, sorry, aber die Frau kann gern rein und meinetwegen noch ein Typ, aber mehr geht eben auch nicht. Die Männerquote natürlich nicht zu hoch sein darf. Ich glaube übrigens auch, weil... Und das ist eine biologische Geschichte und vielleicht auch ein biologisches Privileg. Aber weil ab einer gewissen Prozentzahl Testosteronbomben im Raum ja einfach auch per Definition auch das Aggressions- und Gewaltpotenzial steigt. Also je weniger Frauen, je mehr Männer in so einem Raum mit Alkohol meinetwegen und wenn es nur Alkohol ist, wer weiß, was da sonst noch im Spiel ist, wenn da die Männerquote steigt in ein und kippt in so einen roten Bereich über 50%, ich glaube, dann wird es auch ganz schnell ein Sicherheitsrisiko. Oh, jetzt kriege ich richtig krass Ärger von Leuten. Aber ich glaube, es ist wirklich so. Testosteron ist schon auch eine Maschine. So.
Ich habe aber noch einen. Hm? Also, weil wir haben das jetzt widerlegt, oder?
Ich glaube, wir haben das widerlegt. Also nein, es stimmt nicht. Frauen werden definitiv an Clubtüren und auch in Bars bevorzugt. Aber auch nicht einfach nur, weil sie Frauen sind, man ihnen guten Abend machen will, sondern weil Frauen Lockmaterial für Männer sind.
Und ob das ein Privileg ist?
Das habe ich
das
gefragt.
Das halte ich wirklich, also da möchte ich kurz sagen, ich glaube nicht.
Bei sexueller Belästigung werden Frauen bevorzugt.
Dankeschön dafür. Das ist ein großes Privileg und da bin ich auch sehr dankbar für, weil da habe ich viele schöne Momente erlebt.
Das stimmt auch.
Genau,
einfach.
Das ist richtig. Das ist richtig. Da haben wir einfach ein Privileg. Da möchte ich gar nicht großartig widersprechen. Das ist wirklich toll. Ich möchte gerne noch auf diese Frauenparkplätze kommen.
Weil das wirklich so schön ist.
Also, ja, ist richtig, es gibt Frauenparkplätze. Es gibt, glaube ich, also ich glaube, ich habe noch nie mehr als 3 an der Zahl gesehen. Diese Frauenparkplätze befinden sich meistens oder befinden sich eigentlich immer direkt oder in unmittelbarer Nähe zum jeweiligen Ein- oder Ausgang der Parkfläche. Und jetzt kann man ganz kurz überlegen, warum. Warum sind die da, wo im besten Fall noch Licht ist und der meiste Publikumsverkehr?
Weil Frauen so blöd sind
beim Einparken. Weil Frauen zu dumm sind, ihre Autos zu finden. Oder weil es für eine Frau erstens hochgradig unangenehm und meistens auch relativ risikoreich ist, vor allen Dingen zu vorangeschrittener Stunde alleine in einem Parkhaus umherzuwandeln und ihr Auto zu suchen oder auch einfach nur zu finden, weil sie weiß, wo es steht. Es gibt diese Frauenparkplätze. Es gibt davon grundsätzlich nie genug. Sie sind, Spoiler, nicht gemacht worden, weil Frauen nicht einparken können, denn sie sind meistens genauso breit. Außer es sind Frauen mit Kinderparkplätzen. Dann ist man manchmal sogar noch so clever, weil Frauen irgendwelche Buggies oder sowas dabei haben, dass man die ein bisschen breiter gestaltet. Und ja, ich möchte zustimmen, es wäre toll, wenn man einfach sagen würde, es gibt Parkplätze für Menschen, die Kinder transportieren und man würde das geschlechterübergreifend machen. Hättet ihr meine volle Zustimmung?
Gibt es. Es gibt Elternparkplätze.
Es gibt mittlerweile, ja, es gibt mittlerweile Elternparkplätze. Früher waren das mal nur Frauenparkplätze. Aber die sind in erster Linie eingerichtet worden, weil Frauen mehr Schutz brauchen. Warum? Weil wir, egal, bei aller Gleichheit, körperlich einfach unterlegen sind. In den meisten Fällen. Kommt auf die Paarung an, aber.
Und weil wir halt bei sexueller Belästigung einfach sehr bevorzugt werden.
Genau, damit Männer wissen, wo sie uns finden können, damit sie uns bei sexueller Belästigung ein bisschen bevorzugen können. Nicht, dass man aus Versehen auf Parkebene 7 irgendwo im hintersten Eck rumsteht und die ganze Zeit auf eine Frau wartet, der man endlich mal was Anrüchiges hinterherrufen kann. Nein, damit man weiß, wo man uns findet. Also Frauenparkplätze, Entschuldigung, aber das, also ich muss es auch nur aufgreifen, weil ich es so absurd finde, dass ich dachte, es wirklich, also. Ich hatte noch einen, und da haben wir im Vorfeld auch drüber geredet, da geht's um Wohnungsmarkt und WG-Gesuchtanzeigen. So, da haben wir vorher noch drüber geredet, weil ich glaube, dass das stimmt. Frauen werden bevorzugt, gerade bei so WG-Gesuchen irgendwie in so Buden gelockt. Also das klingt jetzt auch wieder so an, Frauen werden bevorzugt angefragt und eingeladen und das ist bestimmt auch nicht immer mit einem Hintergrund versehen, auf gar keinen Fall. Aber das, wie die Geschichte dann oftmals weitergeht, das ist das Schwierige daran.
Ja, dazu hatte ich dann was zu erzählen, was auch noch gar nicht so lange her ist. Und zwar hat meine kleine Cousine einen Nachmieter gesucht. Einen Nachmieter auf Facebook in so einer Wohnungssuche-Gruppe. Und dann hat sie darüber eine Insta-Story gemacht. Und meine Cousine ist, ich hoffe jetzt auch, sage jetzt nichts Falsches, 21. Und sie schrieb, durch eine Wohnungsanzeige muss ich mehr Menschen blockieren, als ich bisher überhaupt in meinem Leben blockiert habe.
Oh, wow, nice.
Wie viele Ü40-Männer gibt es bitte, die auf Wohnungsseiten nach jungen Studentinnen suchen? Diese dann sexuell belästigen und anzügliche Bilder schicken. Wie krank kann man denn sein? Anzeige ist nicht mal 6 Stunden online. Von 30 Anfragen waren 25 Belästigungen und 20 strafbar.
Nice.
Und dann habe ich mich so ein bisschen mit dem Thema befasst und es gibt auch eine Steuerung F-Doku dazu und es ist tatsächlich, ja, Frauen werden durchaus bevorzugt bei der Wohnungssuche, aber ganz oft hat die Sache einen Haken in Form eines Pimmels.
Der hoffentlich kein Haken ist, wobei manchmal Fußnote.
So, also.
Man muss sich, glaube ich, einfach grundsätzlich bei ganz vielen dieser Punkte eingestehen, dass wir ohne einen Generalverdacht und eine Generalverurteilung schon gar nicht aussprechen wollen würden, zugrunde legen muss, dass oftmals die Prämisse, unter der eine eher erstmal privilegierte Behandlung des weiblichen Geschlechts und ich sage auch ganz bewusst in dem Fall wirklich des weiblich ausgelebten Geschlechts, also bei Frauen, die Frauen Körper sind, haben und darin leben wollen, sich identifizieren als Frau, dass das vielleicht vornehmlich erstmal eine kleine Eintrittskarte ist, der Preis dafür aber im Zweifel noch 3-4 Mal nachverhandelt wird, je nachdem, wie weit man in die Geschichte eintaucht. Also ich möchte nicht negieren, dass es vielleicht eine geringere Eintrittshöhe gibt, aber meistens korrigiert sich da gerne nochmal was dran im 3., 4. oder 5. Schritt. Es gibt allerdings einen Bereich, und da muss ich eingestehen, das stimmt, Bereiche, in denen Frauen ganz klar eine größere Präsenz haben, bevorzugt werden, viel mehr Geld verdienen, nämlich beispielsweise, wie du schon sagtest, beim Tanzen und beim Modeln. Und auch aktuell noch bei so Plattformen wie Instagram und TikTok und so sind Frauen viel höher im Kurs als Männer, verdienen mehr Geld als Männer. Liegt aber auch, also möchte ich erstmal so stehen lassen, Punkt, privilegierte Positionierung und ein besseres Einkommen und so weiter und so fort, liegt aber auch daran, dass mit Frauen, durch Frauen und durch die Themen, die Frauen aufbringen, mehr Geld verdient wird. Denn beispielsweise gibt es auch mehr Kosmetikartikel für Frauen. Es gibt da in der Mode,
auch
genau,
als Privileg
Kosmetik
genannt.
Und Mode gibt es viel, viel mehr. Es gibt eine viel variantenreichere Mode für Frauen. Alles zurückzuführen auf das klassische Rollenbild, in dem wir leben. Weil da ist die Frau das, mit dem der Mann sich schmückt und das, mit dem der Mann sich schmückt und das ist leider lange Zeit ihr einziger Wert gewesen, ist halt in erster Linie in der Auslebung des Äußeren. Und was kann man da tun? Auf der einen Seite verdient man Geld damit, dass man Frauen verunsichert und ihnen sagt, du bist zu fett, du bist zu hässlich, du bist zu alt und du hast zu viele Falten. Und das sind Dinge, die du dagegen tun
kannst.
Ich habe
ja eine Creme, Janine, die musst du unbedingt
ausprobieren. Ich habe ja eine Spritze, Janine, die kannst du dir sonst wohin jagen und dann ist dein ganzer Körper ein einziges Wonderland. Damit wird super viel Geld verdient. So, also das ist quasi auch, und das ist der Umkehrschluss, das ist einfach auch der Kapitalismus. Da lässt sich viel Geld mit verdienen. Und weil es mehr Mode gibt für Frauen, weil wir Frauen uns bunter anziehen müssen, wir sind quasi der weibliche Pfau, damit wir in dieser großen Herde anderer Frauen auf uns aufmerksam machen können, damit uns endlich einer nimmt und versorgt bis zum Ende unseres Lebens.
Oder sexuell belästigt.
Sind wir in diesen Bereichen definitiv erstmal privilegiert. Das stimmt. Es gibt viel mehr, übrigens auch beim Porno. Pornodarstellerinnen verdienen im Schnitt viel mehr als Pornodarsteller, werden auch eher berühmt. Es gibt sehr wenig berühmte männliche Pornodarsteller. Rocco Siffredi fällt mir ein und dieser James Dean.
Heißt nicht einer auch Conny?
Conny Dux.
Ah ja.
Mhm. Conny Dux, warum weiß ich das? Ich weiß das. Conny Dux hat mal so eine Porno-Casting-Show bei Sky oder so gemacht, die habe ich mir, das war wahnsinnig lustig, habe ich mir gerne angeguckt, wirklich, da hat mal Oliver Kalkofe eine unglaublich gute Parodie zugemacht. Und es gibt viel mehr Frauen, ja, aber da sind, also Frauen Vehikel, um Dinge zu verkaufen. Mit Frauen wird da entweder Sex verkauft oder es werden Klamotten verkauft oder es wird ein Look verkauft, den du niemals erreichst oder ein Produkt, das du brauchst, damit du denkst, dass du mal so aussehen kannst wie Giselle Bündchen.
Ja, das ist jetzt Jay-Z.
Ja, so. Wie Jay-Z.
Genau. Warum?
Ja. Da wird dir ein Produkt verkauft, damit du als Frau endlich mal aussehen kannst wie Jay-Z. Weil wir wollten alle schon mal so ein Mit-40er Typ sein. Ja, nee. Also ja, ich möchte dieses vornehmliche Privileg möchte ich jetzt gar nicht kleinreden, aber man muss immer überlegen, wo kommt's her und auch, wie werden die Frauen, die in dieser pseudo-privilegierten Position arbeiten oder sich behaupten, wie exakt privilegiert sind die nochmal behandelt? Und ich sag mal, Spoiler, not so much. Ich habe noch nicht so viele Supermodels gehört, die aus ihrer Karriere erzählen und sagen, das war alles immer schön. Das war nie übergriffig, das war immer sehr respektvoll. Ich durfte immer selber entscheiden, wie viel von meiner Brust ich zeige. Überhaupt gar kein Problem.
Heidi Klum vielleicht.
Heidi Klum.
Heidi Klum lockt ohne Rücksicht auf Verluste wirklich sehr, sehr viele Frauen seit Jahrzehnten in diesem Beruf. Also ich glaube, die ist überzeugt. Die ist Fan von der Sache. Die steht dahinter und jetzt zieh dein Oberteil aus und stell dich nicht so an, weil das gehört zum Model-Business dazu.
Wobei da versucht man doch auch konstant die Erzählung des Frauenbildes in einer mainstreammäßigen Form so zu konfigurieren, dass sie sich der politischen Korrektheit der Twitter-Generation anpasst.
Ach, aber come on, gewinnen die?
Nein, aber es ist immer gut, die dabei zu haben. Es ist immer gut, die dabei zu haben bis kurz vor Schluss. Und dann gewinnt jemand, der genau das Bild erfüllt, was man gerne hätte.
Ich war mal bei so einem Finale.
Hm.
Ja, weil ich jemanden kannte.
Ich war mal eingeladen und ich war nicht da.
Ne, ich kannte jemanden, der uns dafür Gästeliste besorgen konnte. Und dann habe ich das mit Cornelia und mit Janina gemacht. Und wir mussten aber früher gehen, weil ich einen Migräneanfall bekommen habe. Und tatsächlich war das richtig, richtig schlimm. Und
ja?
Das Schlimmste war, dass in der Werbepause so 13-jährige Mädchen, also es ist ja live, die sind dann auf dem Catwalk gelaufen, um Heidi zu überzeugen. Die wurden vorher aus dem Publikum geholt und die hat noch nicht mal hingeguckt.
Oh,
und das
wirklich?
War alles, ja.
Okay, aber die waren nicht 13?
Doch, das waren richtig junge Mädchen.
Ach krass. Ja, ich habe mit dem Format, ich habe mit der Idee solcher Formate grundsätzlich irgendwie ein Problem. Am Ende geht es immer um eine Archaik, es geht immer um ein sehr klares Rollenbild und diese Rollenbilder sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind, gemacht dafür, beide Geschlechter zu kontrollieren. Also Männer genauso. Ich finde einen Punkt, der in der Liste noch aufkam und dem ich durchaus total zustimmen möchte, ist, man mag es jetzt ein Privileg für Frauen nennen, ich sage mal, es ist, glaube ich, eher eine große Benachteiligung für Männer, ist in bei der Anerkennung psychischer Erkrankungen haben Frauen definitiv den Vorteil, dass man ihnen das eher zugesteht, ne? Also gerade wenn es vielleicht auch um solche Sachen geht wie Essstörungen, Magersucht, Bulimie, Themen, die so hauptsächlich weiblich geprägt sind, die man Frauen und Mädchen so zuordnet, die man natürlich auch zurückführt darauf, dass das irgendwie schwache, labile Wesen sind. Aber am Ende des Tages, wenn du als Mann eine Essstörung hast, hast du, glaube ich, nochmal ganz andere Hürden zu überwinden, Hashtag Rollenbild, für dich selbst dir das vor dir und auch vor deinem Freundeskreis eventuell einzugestehen und dir da auch Hilfe zu suchen, ne? Also auch wenn solche Themen wie Burnout und Depression und so mittlerweile eine andere Eintrittsschwelle haben und man da den Zugang ein bisschen leichter findet. Aber ich glaube tatsächlich, dass es als der Mann und der Junge, der mit auch einem Anspruch und einem Rollenbild in diese Gesellschaft geschoben wird, sehr schwer ist, sich diese Erkrankungen, die eben nicht, ich habe mir beim Holzhacken ins Bein gehackt und deswegen habe ich jetzt einen Gips, einen sehr männlichen Gips, sondern ich habe eine Körperwahrnehmungsstörung und deswegen stecke ich mir den Finger in den Hals, wenn ich gegessen habe, ist, glaube ich, tatsächlich ein Punkt, an dem man einfach sagen muss, dass ich glaube, dass Männer und Jungs, also klassische Cis-Männer, Cis-Jungs, sich an der Stelle auf jeden Fall weniger häufig und gut irgendwo aufgehoben fühlen können, genauso bei Misshandlung, ne? Also nicht, dass es Frauen, die misshandelt, sexuell oder nicht sexuell misshandelt werden, leicht hätten in dieser Gesellschaft. Aber ich glaube, also ich kenne selber Geschichten aus meinem Umfeld, wo die Männer in der Beziehung die geschlagenen Wesen sind und die unterdrückten Wesen und die von einer starken Frau auch körperlich malträtierten, was die für Schwierigkeiten haben, neben den grundsätzlichen Schwierigkeiten mit diesem Thema irgendwo eine Anlaufstelle zu finden. Es gibt beispielsweise, habe ich in einem Artikel gelesen, es gibt Frauenhäuser, das ist kein schöner Ort, da will keine Frau hin, niemand beneidet eine Frau, die ins Frauenhaus gehen muss. Es gibt keine Männerhäuser zum Beispiel. Es gibt nicht den Ort, wo du als Mann hingehen kannst, wenn du zu Hause eine Frau hast, die dich will weichprügelt, weil das gibt es. Und du kannst nicht irgendwo hingehen und kannst dich in ein Frauenhaus schicken lassen, weil das ist ein Safe Space für Frauen. Und ist auch gut so. Aber den gibt's nicht für Männer, weil man grundsätzlich davon ausgeht, dass Männer von sowas nicht Opfer werden. Und an der Stelle, glaube ich, ist es durchaus kein Privileg, dass für solche schlimmen Fälle ein Ort gefunden wurde, aber dennoch durchaus ein Vorteil für Frauen, dass das zumindest ein Prinzip ist, das mittlerweile gesellschaftlich im Ansatz aufgefangen wird, zumindest in dieser Notversorgung. Also ich glaube, das muss man schon eingestehen, so definitiv. Also da werden Männer definitiv nicht gehört und nicht gesehen und haben nicht so wirklich einen Punkt. Ich habe ein Interview gelesen mit jemandem, der meinte, ein Männerbeauftragter tatsächlich, der auch in seinem Job, das war ein Spiegelartikel, Männerbeauftragter, der in seinem Job oft verlacht wurde, Männerbeauftragter, wer braucht das? Der sagte, dass die Fälle von häuslicher Gewalt gegen Männern oftmals damit enden, dass man Männer in Obdachlosenunterkünfte schicken muss, wenn die nicht mehr nach Hause gehen können. Was jetzt auch nicht zwingend eine gute Lösung ist.
Ja, das glaube ich auch. Also, oder möchte dir da gar nicht widersprechen, aber das ist auch ein Problem des Patriarchats. Und wenn Absolut. Wir alle Feministinnen wären, gäbe es das nicht, weil es einfach um die Gleichberechtigung geht. Exakt. Und dann könnten Männer auch raus aus diesem Rollenbild.
Es war ja der Grund auch für diese Warum Feministen leben länger Folge, die wir gemacht haben. Der Feminismus dient jedem Geschlecht. So, weil es am Ende darum geht, diese alten Rollenbilder aufzubrechen und solche Sachen, die im geschlechtermäßigen Umgang miteinander passieren, auf eine Freiwilligkeit oder auf eine gesetzliche Regelung zurückzuführen. Türen aufhalten ist nicht gesetzlich verpflichtet, das ist einfach nur ein nice Move. Aber für Männer einen sicheren Raum zu schaffen, in dem man eingestehen kann, ich lebe mit einer Frau zusammen, die mich schlägt und unterdrückt und deswegen kann ich mir jetzt Hilfe suchen, hilft ja auch Männern. Kurz vor Schluss noch zwei interessante Punkte, die immer wieder aufkamen bei dieser Frage. Also eine Sache, die man natürlich irgendwie nochmal so miterzählen muss, Frauen werden ganz klar bevorzugt in jeglicher Form der Care-Arbeit, ne? Egal ob Kinderbetreuung, Altenbetreuung, Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, whatsoever, absolut richtig. Gleichzeitig müssen wir uns fragen, was sind die beschissensten, bezahltesten Jobs, die dieses System zur Verfügung stellt? Warum machen wir das? Auch hier sind wir wieder im Rollendenken. Also warum haben wir so ein schlechtes Bild von oder so ein seltenes Bild und meistens auch einen sehr vorsichtigen Umgang mit Männern in der Pflege, vor allen Dingen, wenn es um Kinder geht, kommt auch aus dem Rollenbild. Warum werden Erzieher anders behandelt als Erzieherinnen und im Zweifel auch schlechter und haben schwierigere Möglichkeiten? Auch ein Rollenbild, auch eine Prägung. Auch alles was man mit einer simplen Gleichstellung der Geschlechter.
Ja, wobei, wenn sich ein Erzieher meldet, ist er, glaube ich, sehr gefragt erstmal.
Und also, gleichzeitig ist er der Erste, der ein Problem bekommt, wenn irgendwas nicht ganz koscher ist.
Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wenn ich einen Babysitter oder eine Babysitterin suche, dann würde ich tatsächlich persönlich auch erstmal eine Frau bevorzugen. Ich weiß, dass das vielleicht nicht fair ist. Mhm. Ich kann auch nicht sagen, warum das so ist, aber
ich kann sagen, warum ich das machen würde.
Ich glaube, ich würde es vielleicht auch einfach seltsam finden. Aber ich habe tatsächlich mal ein Praktikum in einer Förderschule für geistig behinderte Kinder gemacht. Mhm. Weil ich mir überlegt habe, ob ich Sonderschulpädagogik studieren will. Nein, wollte ich nicht. Und ich durfte die Schüler, also die Schüler, die Jungs, sauber machen, wickeln, wie auch immer, die nackt mit denen agieren,
genau,
die zur Toilette begleiten,
agieren.
Während die Zivildienstleistenden und FSJler, also die Männer, das nicht durften bei den Jungs. Also das war schon interessant.
Absolut. Und da
ich weiß aber nicht, ob das immer noch so ist. Das ist schon ein bisschen was her.
Also ich meine, mein Kind ist mittlerweile aus diesem Alter jetzt schon eine ganze Weile raus. Ich weiß, dass in den verschiedenen Betreuungsinstitutionen, in denen sie war, also alles, was außerschulisch war, die Männer und auch die jungen Männer, die zum Teil da waren, die krasseste Bereicherung waren. Also das waren immer auch so gerade was so unterschiedliche Rollenbilder angeht, Kinder, die Männer erleben, die Care-Arbeit leisten, vielleicht auch ohne, dass sie vorher irgendeine Form von Framing im Kopf haben, halte ich im Ausgleichenden, also wenn quasi Geschlechter ausgeglichen da betreut wird, der nur für eine Bereicherung. Also auch jetzt mal, ne, mal weitergedacht, irgendwie geschlechterübergreifend. Also wie toll wäre das, ist das, wenn Kinder aufwachsen mit Transmenschen und das als die Normalität wahrnehmen, die es sein sollte, dass es einfach eine andere Form der Auslebung der eigenen Geschlechtsidentität ist und so weiter. Aber stimmt, Männer werden so viel schneller quasi, um sie aus der Situation rauszuholen, dass sie unter einen Pädophilieverdacht fallen könnten, und es gibt Pädophilie auch bei Frauen, ja, sie ist wesentlich seltener, aber es gibt sie genauso, werden die in diese Situation oder aus diesen Situationen rausgehalten aus dem simplen Sicherheitsdenken. Und das macht natürlich auch diese Berufe relativ unattraktiv für Männer. Also erstens, weil ich glaube, dass das Auswahlverfahren tatsächlich immer noch Frauen bevorzugt. Und auch das liegt, surprise, surprise, an einem Rollenbild. An dem, womit man aufwächst, und auch an Zahlen und Statistiken und auch an der Behandlung von Jungs im Großwerden, wenn wir denen natürlich irgendwie von klein auf klar machen, dass Bagger und Feuerwehrautos viel besser zum Spielen geeignet sind als Puppen, dann ist es ein relativ absurder Widerspruch, wenn wir dann irgendwie mit 20 sagen, ja, aber jetzt ist quasi Kinderbetreuung denen irgendwie so in die Wiege gelegt. Also das hat ja auch mit Prägung zu tun. Wir haben noch zwei Dinge, bevor wir zum Ende kommen. Eine Sache, die sofort und immer wieder genannt wurde, war dieser klassische Frauen und Kinder zuerst auf der Titanic. Also Frauen und Kinder werden bei Seenotrettung bevorzugt. Also bei Katastrophen, sagt man. Und ich habe dazu recherchiert. Deswegen rascheln hier Blätter, denn...
Und das ist der wahre Grund, warum Jack nicht mit auf die Türe durfte.
Weil er einfach zu humble war. Wie oft habe ich mir diese Scheißdinger angeguckt, wo man ausgemessen hat, dass der Dude einfach locker auf diese fucking Tür gepasst hat.
Es war offensichtlich. Einfach.
Es hat mich so geärgert, im Nachhinein auch so geärgert, weil was ist denn das für eine Scheißgeschichte? Wie schön wäre das gewesen? Und ich habe letztens nochmal so eine Serie gesehen, wo der...
Ach komm, die wären dann da runtergekommen, gerettet worden, und dann hätten sie gemerkt, das ist doch vielleicht nicht, das ist nur ein Urlaubsflirt gewesen, weil das wahre ist es
Urlaubsflirt.
Nicht.
Urlaubsflirt, und sie hat gerade ihre wichtige Existenz als Rose DeWitt Bukater. Ach nee, sie hätte ja heiraten sollen. Diesen Typen, der schon auf dem Boot aussah, wie wirklich der letzte verschlagene Vollidiot. Der Typ, den sie eigentlich hätte heiraten sollen. Ja, ich habe übrigens das erste Mal in meinem ganzen Leben letztens eine Folge Traumschiff geguckt.
Ich habe das noch nie geguckt.
Ich habe letztens eine Folge Traumschiff geguckt, und da spielt Harald Schmidt mit, und ich hatte mir so ein bisschen Ironie erhofft, und ich glaube, die ist auch da, aber die geht natürlich leider völlig unter in dem Gesamtkontext dieses Formats, dass also sowas von dermaßen nicht ironisch ist, dass selbst Harald Schmidt nicht schafft, seine Ironie da durchzubringen, wobei ich doch hier und da ein bisschen schmunzeln musste.
Ich hatte einen Crush auf Harald Schmidt, als ich ein Kind war und Verstehen Sie Spaß gucken durfte.
Wirklich?
Ja.
Krass. Nee, hatte ich nie.
Doch, verstehen Sie, Spaß und Chips. Ich hatte aber auch, ich habe letztens überlegt, die Liste von Männern, in die ich als Kind verliebt war. Harald Schmidt.
David Hasselhoff.
Wobei David Hasselhoff.
Ich war nicht verliebt in David Hasselhoff, ich wollte, dass David Hasselhoff mein Vater ist.
Nein, ich war verliebt in David Hasselhoff. Adriano Celentano.
Jesus, Mariella. Ja gut, Italiener.
Und, warte, wie heißt der? Terence Hill.
Mm. Terence Hill kann ich teilen, diese blauen Augen. Die haben auf jeden Fall auch was mit mir gemacht. Aber ich war, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich verliebt war, war in Mark Owen von Take That. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell gecheckt, dass die coolen Mädchen nicht auf Mark Owen stehen, sondern auf Robbie Williams und bin umgeschwenkt. Und meine beste Freundin stand auf Howard Donald, auf den niemand stand, aber weil der so süß gelispelt hat. David Hasselhoff wollte ich immer, dass das mein Vater ist. Und Terence Hill kann ich teilen, den fand ich auf jeden Fall cool. Ich war nicht, der war mir schon zu alt. Ich hatte nie so ein Ding für so, wenn die erwachsen waren, waren die irgendwie nicht so meins. Ich hatte leider immer schon einen krassen Fable für Bubis. Ich habe das, weiß nicht, ob ich das bis heute abgelesen habe. Ich glaube nicht. Das war mir zu erwachsen. Aber die blauen Augen, die haben mich auf jeden Fall gekriegt. Ich wollte aber auch nie diese Filme sehen. Ich fand es immer furchtbar, wenn die sich alle da gegenseitig umgemöppt haben. Und dann hatte ich meinen nächsten Crush hatte ich auf Leonardo DiCaprio in Romeo und Julia.
Oh ja.
Weil da war der, doch, da fand ich den.
Oh ja, ja, ja. Also aber erstens, da war ich auch schon älter.
Aber also das war
nicht so ein Kindercrush.
Für mich da war ich auch, also ich meine, ich bin älter als du, da war ich, wie alt war ich, 15 oder so? Und dadurch, dass die aber ja, ich meine, die waren zwar schon 20 und irgendwas, aber die sahen ja trotzdem einfach aus wie kleine Kinder. Und da war ich, also bei Romy und Julia, da habe ich wirklich, und dann hatte meine Mitbewohnerin in Hamburg, die hatte, da waren wir aber auch schon über 20, die hatte einen harten Crush auf Robert Stadlober. Kannst du dich erinnern?
Ja, ja.
So. Und Robert Stadlober hat irgendeinen Film gehabt mit, nicht Jana Palaske.
Doch, mit Jana Palaske, Engel und Joe.
Ja, war das Jana Palaske? Okay, genau, ja. Engel und Joe. Und ich werde das nie vergessen, dass meine Mitbewohnerin in ihrem Zimmer saß. Man muss zu ihrer Verteidigung dazu sagen, sie hatte wirklich ordentlich gekifft vorher. Sie saß in ihrem Zimmer vor diesem kleinen Röhrenfernseher im Schneidersitz auf dem Boden. Und am Ende von Engel und Joe gibt es eine Szene, wo die beiden gemeinsam im Zug sitzen. Mhm. Und dann sagt er den Satz, sie gucken irgendwie aus dem Fenster und da sind so die Berge und bla 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 und dann sagt sie irgendwie, das ist schön oder so. Und dann sagt er, ja, wunderschön. Und irgendwie, du bist die schönste Frau der Welt oder irgendwie sowas. Und meine Freundin und Mitbewohnerin, liebe Grüße an dieser Stelle, saß im Schneidersitz auf dem Boden mit geschlossenen Augen vor dem Fernseher, weil sie sagte, ich stelle mir vor, der sagt das zu mir. Und das war so süß. Das haben wir, glaube ich, 100 Mal zurückgespult.
Auf VHS-Kassette. Und dann machen wir weiter. Es gibt zwei Fakten zu Engel und Joe. Mhm. Erstmal hat zumindest der Gitarrist, auch mein Mann hat da mitgespielt. Die sind
wirklich?
Da bei einem Konzert.
Oh,
ja.
Fuck, ich muss das nochmal gucken.
Ja.
Ernsthaft? Oh, ich gucke so gerne Filme heute, wo Leute mitgespielt
und
haben,
ich
die ich heute
weiß
kenne.
Nicht, ob ich es sagen kann. Ich sage es dir aber so. Also der Typ, der zu deinem Geburtstag gesagt hat, Hälfte hast du geschafft.
Ja.
Der hat einen Nazi bei Engel und Joe gespielt.
Wirklich?
Ja.
Oh, da muss ich ihn mal drauf ansprechen. Zauberhafter Typ übrigens. Wirklich? Oh, da wollen wir aber gleich mal anrufen. Mal kurz mal nachfragen.
Jawohl.
Ich finde das wirklich, ich gucke das heute total gerne, so, wenn so Filme, wo Leute, die man kennt und mag, die aber so gedreht haben vor so langer, langer, langer Zeit. Meine gemeinsame Freundin Jasmin Schwiers, die ich sehr liebe und schätze und die großartig ist. Und ich liebe das, Filme mit der zu gucken, weil die ja so irre jung war, als sie angefangen hat zu schauspielern.
Schule.
Holy shit, Schule. Und auch
da war ich in Dennis Mojito verknallt. Mojito? Wie heißt der?
Mojito.
Mojito, Dennis Mojito.
Mojito, ja.
Und Dennis Mojito hat später mal in einem Sketch mitgespielt, den ich geschrieben habe.
Oh.
Und ich dachte, naja, komm, ich
ist es nicht. Es ist, manchmal trifft man so Leute und die wissen natürlich nicht, dass man mal irgendwann mal doll in die verknallt war. Aber es war so. Ich habe leider immer das große Problem, dass ich, wenn ich die dann treffe und dann ist man so meistens im beruflichen Kontext auf so einer Aftershow-Party, nach 2 Gläsern Weißwein habe ich gar kein Problem damit, denen das einfach auch zu erzählen. Super unangenehm für mich, aber hey, Wer hätte jemals gesagt, dass ich irgendwelche Grenzen habe? Ich hatte so ein paar Crushes.
Wir machen darüber eine eigene Folge.
Wir machen eine Folge über Teen Crushes.
Es sei denn, ihr sagt, lasst das bitte sein.
Das wollen wir nicht wissen. Interessiert wirklich uns gar nicht. Aber dann verpasst ihr viele tolle Geschichten. Ich hatte viele Teenie Crushes. Das Ding, Frauen und Kinder zuerst. Da waren wir gerade. Man denkt immer, das kommt von der Titanic. Es kommt tatsächlich, der erste oder einer der ersten dokumentierten Fälle dazu ist aus 1840, also noch bevor diese ganze Titanic-Geschichte passiert ist. Davor galt grundsätzlich bei so Seenotproblematiken der Grundsatz, jeder für sich. Also, guck, wo du bleibst. In der Kombination Männer und Frauen gemeinsam an Bord und gerade wenn Kinder dabei sind, was übrigens in der Seefahrt auch lange Zeit einfach selten bis gar nicht der Fall war, ging es einfach immer nur so Survival of the Fittest mäßig. Als dann Frauen und Kinder mit an Bord waren, hat dann irgendwann mal ein sehr kluger Mensch gesagt, naja, also wenn es hier nach körperlicher Überlegenheit geht, haben die Frauen und die Kinder keine Schnitte. Also lass uns doch mal ganz zärtlich die Regel einführen, wie wäre es eigentlich, wenn wir Frauen und Kindern zuerst helfen.
Und danach jeder für sich.
Offiziell ist es kein Seenotrettungsgesetz. Also es gibt niemals die Regel Frauen und Kinder zuerst und es wird auch statistisch erhoben, selten danach gehandelt, was es aber durchaus gibt.
Also falls ihr mal als Mann in der Situation seid, könnt ihr euch da hinstellen und sagen,
das ist kein Gesetz hier
und ich habe hier den Paragraphen,
nimm so. Das Neugeborene aus dem Schlauchboot raus, Leute, ich habe eine Firma zu verwalten. Es existiert tatsächlich nach dem Seerecht die Regel Hilfsbedürftige zuerst. Das beinhaltet oftmals alte Menschen, gebrechliche Menschen, kranke Menschen und Kinder, jeden Geschlechts übrigens. Das ist tatsächlich auch in der Praxis die gängige Regel, denn in der Praxis dieses Frauen-Kinder zuerst wird selten bis nie angewendet. Es gibt eine Studie aus Uppsala, aus der Uni in Uppsala, die besagt, dass das tatsächlich eher die Ausnahme ist, dass dieses Prinzip Frauen und Kinder gilt. Aber es ist tatsächlich per Seenotrettungsgesetz so, dass Hilfsbedürftige an Bord zu lassen, obwohl und andere Menschen vor denen zu retten, eine Straftat ist. Das heißt, man muss zuerst sicherstellen, dass von einem sinkenden, in den Seenot geratenen Schiff zuerst alle Menschen, die Hilfe benötigen, gerettet werden und dann erst alle gesunden Menschen, die theoretisch auch noch schwimmen könnten. Ansonsten gibt's auf die Finger. Gut, wenn man jetzt ins Mittelmeer
guckt. Was wurde eigentlich auf diesem Captain von der Costa Cordalia, der sich zuerst gerettet hat? Weiß man das?
Was ist mit dem? Weil das ist tatsächlich auch so ein Ding. Es ist tatsächlich festgelegt. Du darfst als Kapitän erst als letztes das Schiff verlassen. Sonst bist du einfach, ich meine, es muss ja auch irgendeinen Ausgleich dafür geben, dass du beim Captain's Dinner immer zuerst den Krabbencocktail bekommst und auch noch eine blöde Rede halten darfst, womit wir wieder bei meiner Traumschiff-Folge sind, die ich letztens geguckt habe. So, und damit schließen wir mit der allerletzten Feststellung. Und das ist zwar ein super ausführliches Thema, aber wir sind schon lang, deswegen halte ich es einigermaßen kurz. Ein Part, bei dem Frauen tatsächlich bevorzugt werden, ist bei jeglicher Form der Sorgerechtsstreitigkeit um Kinder. Auch hier kann man es kurz machen, zurückzuführen auf sehr, sehr alte Rollenbilder, in denen man unter anderem in der Gesetzgebung immer noch davon ausgeht, dass es nur einen Verdiener, und ich gendere das mit Absicht nicht, in der Familie gibt. Das ist meistens der Mann. Da werden Männer ganz krass benachteiligt, vor allen Dingen oder beziehungsweise hauptsächlich in Fällen, in denen es eben keine einvernehmliche Trennung gibt. Das Thema aufzumachen, würde wahrscheinlich eine komplett neue Folge beinhalten. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, absolut richtig, Männer werden grundsätzlich, wenn es um die Betreuungssituation gemeinsamer Kinder in Trennungs- und Scheidungsfällen mit Problematiken zwischen den beiden Parteien geht, auf jeden Fall benachteiligt. Allein die Tatsache, dass Männer die Vaterschaft anmelden müssen, wenn man nicht verheiratet ist und so weiter und so fort, ein riesengroßer Punkt. Deswegen möchte ich da nur damit schließen zu sagen, auch hier wäre der Grundgedanke des Feminismus eine Gleichbehandlung aller Geschlechter das, was hier die Lösung des Problems wäre. Denn es gibt kein Gegenargument. Männer in Trennungsfällen sind grundsätzlich, wenn die Frau nicht kooperiert, definitiv die eher Benachteiligten. Auch wenn eine Trendwende hier und da versucht wird anzustreben, die gesetzliche Situation ist immer noch hart zugunsten der Frau. Zumindest wenn die Gunsten sind, dass die Frau die Kinder hat. Das muss man auch mal so einfach gesagt haben.
In NRW ist das ein bisschen anders inzwischen. Da wird sehr oft zugunsten des Vaters entschieden. Nicht immer korrekt, deswegen möchte ich kurz sagen, aber ich kenne es auch wirklich anders. Mein Onkel hat meine Cousine, die noch mal älter ist als ich, 4 Jahre, vier Jahre älter als ich, genau, aufgezogen und der wurde regelmäßig vom Jugendamt überprüft, weil es das natürlich nicht gab in den 80ern und 90ern, dass ein Vater seine Tochter aufzieht.
Ja.
So, und aber ich möchte mich jeder anschließen. Der Feminismus könnte das regeln.
Absolut. Alles in allem ist es, glaube ich, so, selbst im Positiven, also selbst in der Überzelebrierung der Männer in der Kinderbetreuung, als auch in der völligen Unterrepräsentanz, was Rechte angeht, muss man sagen, ist zwischen Männern und Frauen in der allein oder gemeinsam getrennt erziehenden Position der Mann auf jeden Fall in der benachteiligten Situation. Das ist nicht immer zugunsten der Frau. Und du kannst dich nicht immer darauf verlassen, dass man als Paar irgendwie schafft, in einer Trennungssituation irgendwie cool zu regeln. Da ist der Staat definitiv in der Handlungspflicht, denn da wird man weder den Männern noch den Frauen mit der Gesetzgebung aktuell gerecht. That being said, here we go.
Mir ist es noch wichtig, am Ende dieser Folge zu sagen, dass das hier keine Token-Folge ist, von wegen, ja, wir brauchen ja gar keine Gleichberechtigung. Weil ja, möglicherweise besteht vor dem Gesetz die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern, aber an der tatsächlichen und alltäglichen Gleichstellung müssen wir noch arbeiten. Das ist in ganz vielen kleinen Sachen, sei es die Frau, die nach der Geburt oder nach dem Kinderkriegen wieder arbeitet, dass sie die Rabenmutter ist. Sei es die Frau, die promiskuitiv unterwegs ist, die dann die Schlampe ist, während der Mann seine Erfahrungen sammelt. Sei es, dass Frauen mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten. Sei es, dass Frauen die Pille nehmen müssen, während es keine Pille für Männer gibt, weil, wusstest du, Janine, dass es da Nebenwirkungen gibt wie verringerten sexuellen...
Nein.
Verringern Sexualtrieb,
das ist ja furchtbar.
Oder Gewichtszulage bei Männern und dann können die das ja nicht machen.
Oh mein Gott.
Sei es, dass Frauen nach wie vor an vielen Orten auf der Welt immer noch nicht entscheiden dürfen, ob sie Kinder bekommen wollen oder lieber abtreiben wollen. Sei es, dass Frauen weniger Zugang zu Bildung haben.
Frauen nach wie vor für gleiche Arbeit nicht zwingend gleich bezahlt werden.
18% weniger. Oder dass Frauen einfach viel häufiger im Niedriglohnsektor arbeiten. Oder dass medizinische oder Sicherheitskonzepte immer noch am männlichen Körper getestet und ausgegangen wird. Also es gibt doch ganz, ganz, ganz viele Punkte. Und wenn Onkel Heinz sagt, nee, wieso, da ist doch, also wir sind doch gleichberechtigt hier, die Baerbock war doch Kanzlerkandidatin und sowas. Nein, das sind wir nicht.
Wir möchten gar nicht negieren, dass es Privilegien für Frauen gibt. An vielen Stellen muss man sagen, dass diese Privilegien zurückfallen auf ein Rollenbild, was übrigens bei den Privilegien von Männern nicht anders ist. Die Frage ist immer nur, wem dient es? Gute Erziehung im Umgang miteinander hat nichts mit einem Geschlechterprivileg zu tun. Frauen dürfen Männern genauso die Tür aufhalten und wer beim ersten Date das Essen bezahlt, das sollte auch nicht mehr geschlechterabhängig sein. By the way, falls man gerne jeweils sein Essen eigens bezahlen möchte, soll das bitte auch einfach akzeptiert werden. Am Ende des Tages können wir nur wieder schließen mit dem klassischen Grundsatz, Feminismus ist für jeden Menschen, denn es würde uns allen gut tun. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Tschüss.